Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt Sie Antje Allroggen. Guten Tag. Existiert irgendwo im Nirgendwo eine bessere Welt und macht das Unmögliche möglich? Das fragten sich schon viele und man hat mit der Beantwortung dieser Frage auch noch nicht aufgehört, im Gegenteil. Gerade diskutiert der Bundesverband der freien darstellenden Künste darüber, ob Utopia möglich ist. Nicht in ferner Zukunft, sondern jetzt. Dazu gleich mehr. Das Düsseldorfer Schauspielhaus ist wiedereröffnet worden, und zwar mit Brechts Leben des Galilei, eine Parabel mit Aktualitätsbezügen, durchaus. Und in Berlin wurden die Bilder aus Gotha der Presse präsentiert, sie galten seit 40 Jahren als verschollen. Doch zunächst geht es nach Libyen. Dort herrscht schon seit Jahren Bürgerkrieg, die Regierung unter Ministerpräsident al-Sarraj ist weitgehend machtlos und wird von den Truppen des Generals Haftar bedrängt. Haftars Truppen haben die wichtigsten Städte und Militärbasen im Osten und Süden des Landes eingenommen und seit einigen Tagen herrscht eine fragile Waffenruhe. Am Sonntag will Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den beteiligten Staaten auf einer Konferenz in Berlin an einer Friedenslösung suchen. Die Organisation World Heritage Watch fordert im Vorfeld dieser Konferenz, den Schutz der libyschen Kulturgüter auf die Tagesordnung der Veranstaltung zu setzen. An den Vorsitzenden der Organisation Stefan Dömke ging deshalb die Frage, welche Kulturstätten sind denn in Libyen akut vor einer möglichen Zerstörung bedroht?
Akut bedroht ist im Augenblick keine. Ich habe mich heute da nochmal versichert. Im Osten, das Gebiet, was Haftar unter Kontrolle hat, dort droht keine militärischen Auseinandersetzungen. Die beiden Welterbestätten im Westen sind zurzeit sicher, aber fragil sicher. Da kann es jederzeit zu Attacken kommen durch Milizen, die dort tätig sind. Im Süden des Landes, also die Oase Ghadames und die Felskunststätte Tadrab, da kommt die Regierung nicht hin. Die sind also noch am ehesten gefährdet, weil man gar nicht weiß, was sich da genau abspielt. Das ist auch der eigentliche Grund, weshalb die UNESCO dort nicht hin kann. Es gibt keine Erlaubnis von New York aus, dorthin zu fahren für irgendwelche UN-Bediensteten.
Deswegen fordern Sie ja jetzt auch eine bessere Bewachung der Städten. Es kommt ja wohl auch schon vielerorts zu Plünderungen und Diebstahl. Das ist nicht einfach, Sie haben es gerade gesagt, weil die UNESCO aufgrund der Sicherheitslage keinen Zugang hat. Ist man deswegen auf die Berichte aus der Zivilgesellschaft angewiesen?
Ja, definitiv. Das geht zum Teil direkt, es geht zum Teil über die lokalen Stadtverwaltungen, mit denen wohl von Tripoli aus Kontakt besteht. Und die sind aber natürlich in ihren Kapazitäten sehr, sehr begrenzt. Da ist dann meistens nur noch die Touristenpolizei, die da irgendetwas ausrichten kann. Aber was können die ausrichten, wenn tatsächlich so eine Miliz angreift? Deswegen, der UN-Sicherheitsrat hat ja beschlossen, dass absichtliche Zerstörung von Kulturstätten Kriegsverbrechen sind. Und deswegen kann der Sicherheitsrat dort einschreiten und Entscheidungen treffen. Und es wäre jetzt eben mal eine Gelegenheit zu zeigen, dass man aus Syrien und Irak gelernt hat und jetzt mal vorbeugend aktiv zu werden. Erstens dadurch, dass die Konfliktparteien, auch die NATO und die westlichen Staaten alle sich erklären, dass sie die Kulturstätten schonen wollen, nicht angreifen werden und nicht als Munitionslager verwenden, wie das manche auch tun. Und zweitens, dass eben der UN-Sicherheitsrat könnte entscheiden, dort bewaffnete Einheiten zu stationieren, die dann tatsächlich einen Schutz dieser Stätten gewährleisten würden. Und damit könnte man natürlich schon sehr, sehr weit kommen.
Haftar kontrolliert einen Großteil des libyschen Staatsgebiets, einschließlich der wichtigsten Ölquellen. Könnte das auch ein Grund dafür sein, die Ölquellen, das Erschließen neuer Ressourcen, warum der Schutz der Kulturstätten in Libyen vernachlässigt wird?
Das würde ich so nicht sagen. Also natürlich ist der Schutz seit langem vernachlässigt. Also es gibt natürlich seit langem Diebstähle von beweglichen Gütern, also Amphoren, kleine Stücke, Ornamente aus Beuten und so weiter. Da, wo Haftar kontrolliert, kontrolliert er auch natürlich auch den Schmuggel mit solchen Stücken. Und darüber darf es gar keinen Zweifel geben, dass das natürlich laufend passiert. Und aber sonst durch seine militärische Macht ist vielleicht Cyrene im Augenblick noch die am besten gesicherte Stätte.
Wir haben gerade kurz gestreift, warum die Zivilgesellschaft auch in Libyen so wichtig ist, was den Schutz der Kulturstätten anbetrifft. Sie tagen dazu an diesem Sonntag und am Montag in Paris und wollen da eben auch über die Zivilgesellschaft reden und das Welterbe. Warum setzen Sie diesen Schwerpunkt?
Weil die Zivilgesellschaft fast überall auf der Welt Informationen hat, die die UNESCO von anderer Stelle nicht bekommt. Das heißt auf gut Deutsch, die von den Regierungen nicht berichtet werden. Und Libyen ist natürlich ein besonderes Beispiel, weil dort die UNESCO nicht hinkommt und auch eben die staatlichen Stellen nicht hinkommen. Aber wenn Sie nach Ghadames fahren wollen und setzen sich in den lokalen Bus, dann haben Sie eine größere Chance, dorthin zu kommen, als wenn Sie mit einem UN-Konvoi fahren würden, weil der automatisch das Ziel von bewaffneten Angriffen wäre, während der lokale Bus dann durchkommt.
Die Kulturstätten in Libyen müssen besser geschützt werden. So die Forderung von World Heritage Watch. Und mit dessen Vorsitzenden Stefan Dömke habe ich über die Lage vor Ort gesprochen. Die sogenannte freie darstellende Kunst, die kann es nur in einer funktionierenden Demokratie geben. Sie ist in den 1960er Jahren entstanden als Abgrenzungsgestus zu den fest etablierten Stadt- und Staatstheatern. Aus dem Impuls heraus, außerhalb der großen Theaterbetriebe zu arbeiten, um so anders, experimenteller vorgehen zu können, gerne auch im Kollektiv. Seit gestern Abend trifft sich der Bundeskongress der freien darstellenden Künste in Berlin und diskutiert unter dem Motto Utopia jetzt über die Rolle der freien darstellenden Künste in der Gesellschaft von morgen. Ich habe mit der Vorstandsvorsitzenden des Verbands, Janina Benduski, vor der Sendung gesprochen. Bevor wir in die Zukunft blicken und dort nach Visionen Ausschau halten, was macht die Szene der freien darstellenden Künste im Jahr 2020 aus?
Ich glaube, was die freien darstellenden Künste im Jahr 2020 auszeichnet, ist vielleicht das, dass es wirklich eine Form ist, die sich selbst für eine Form von Dauerhaftigkeit entschieden hat. Also es ist natürlich in einer Absetzungsbewegung zum etablierten Theatersystem entstanden in ihren Umsprüngen, aber die meisten Menschen, die jetzt in der freien Szene arbeiten, betrachten das durchaus als einen selbstgewählten Berufsweg und wollen das auch langfristig machen.
Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist vielleicht die Finanzierung dieser Kulturschaffenden, die auf diese Art und Weise arbeiten. Sie haben dazu vor einigen Jahren eine umfassende Studie veröffentlicht, also zur Frage, wie die Szene der darstellenden freien Künste in Deutschland eigentlich gefördert wird. Da heißt es, insgesamt sieht das gar nicht so schlecht aus. Es gibt ausreichend öffentliche Förderbudgets, die auch gestiegen seien. Instrumente dazu sind verfeinert worden. Es gibt Entwicklungspläne und Förderkonzepte. Trotzdem könne niemand behaupten, dass auf Grundlage der Projektförderung im Kulturbereich auskömmlich gearbeitet werden könne. Ist die soziale Lage für Künstlerinnen und Künstler in diesem Bereich miserabel, wie es in der zitierten Studie wörtlich heißt?
Ja, also das Durchschnittseinkommen der in der Künstlersozialkasse Versicherten liegt nach wie vor bei knapp über 20.000 Euro im Jahr. Also leider ist die soziale Lage insgesamt miserabel. Was sich in den letzten Jahren tatsächlich verbessert hat, ist die konkrete Fördersituation für Projekte, die stattfinden, dass die Leute während der künstlerischen Arbeit tatsächlich vernünftig bezahlt werden. Was aber nach wie vor überhaupt nicht im Blick der Förderinstitutionen ausreichend ist, ist die Zeit zwischen Projekten, die Vorbereitungszeit, die Nachbereitungszeit.
Auf der anderen Seite, die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags bezeichnete die Leistungsfähigkeit des freien Theaters als unverzichtbare Säule in der Theaterlandschaft Deutschlands. Die Freiheit der Kunst ist ja auch ein Grundrecht. Ich sag mal, zwischen der sozialen Situation in der freien Szene und dieser geäußerten Wertschätzung dieser Kunst gegenüber, da gibt es offenbar eine Diskrepanz. Was sagt das über die Gesellschaft aus, in der wir leben?
Die Gesellschaft geht davon aus, dass ein Mensch, der etwas aus Überzeugung tut, das oder das gerne tut, dafür nicht unbedingt bezahlt werden muss. Das ist ein lustiger sozusagen Späteffekt eines kapitalistischen Denkens, was ja sozusagen einen Mehrwert von Arbeit auch sozusagen dazu benennt, was das für eine volkswirtschaftliche Leistung erbringt. Und dementsprechend wird das bezahlt.
Ist das der Grund dafür, warum Sie jetzt von einer anderen Gesellschaft träumen, in der die freie Szene einen größeren Spielraum erhält? Stichwort Utopia jetzt.
Ja, also ich glaube, der sozusagen Aspekt des freien Theaters, dass man letztendlich auch Gesellschaft oder gar Welt verändern möchte, der ist uns voll erhalten geblieben. Also die Diskussionen, die jetzt ja hier gerade live geführt werden, gehen auch immer darum, nicht nur, was das für die Kunst bedeutet, sondern auch, was das wirklich für Gesellschaft und Politik auch bedeuten könnte. Und natürlich ist der sozusagen Raum der inhaltlichen Arbeit ein nach wie vor sehr stark vertretener utopischer Gedanke, der hier diskutiert wird, der aber nicht nur auf die Kunst gesehen wird.
Zuletzt noch die Frage, Sie wollen Utopien ja auch dafür nutzen, um Bewegung in politisches Handeln zu bringen. Sind Sie denn überhaupt dazu in der Lage oder bergen Utopien nicht auch die Gefahr, dass der Fokus doch stark auf der Zukunft und nicht in der Gegenwart liegt?
Wir haben uns für den letzten Kongresstag, für den Sonntag, deswegen das Ziel gesetzt, der Realität wieder zu begegnen. Mhm. Also die Idee ist tatsächlich schon, dass man diesen Freiraum des Kongresses jetzt dafür nutzt, auch mal im utopischen Potenzial von Ideen nachzugehen. Es gibt einen Abschluss des Kongresses, der heißt Hallo Realität. Und da ist dann tatsächlich die Frage, was die ersten Schritte sind auf dem Weg zu solchen utopischen Ideen. Also eine politische Arbeit ohne Vision scheint mir sehr sinnlos.
Die Vorstandsvorsitzende des Verbands der freien darstellenden Künste, Janina Benduski, über Utopia jetzt, das diesjährige Motto des Bundeskongresses. Die schlechte Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Und wir bleiben beim Theater. Bürger in das Schauspielhaus schmeißt die fetten Bonzen raus. Das riefen wutentbrannte Demonstranten am 16. Januar 1970, während sich im Foyer des Düsseldorfer Schauspielhauses das glitzernde Premierenpublikum tummelte. Ganz ohne begleitende Demos erstrahlt der schöne, weißgeschwungene Großbau seit gestern wieder in neuem Glanz, auch wenn die Fassade zum Teil eingerüstet bleibt. Nach warmen Worten von Landesvater Armin Laschet hatte Brechts Leben des Galilei Premiere. Mehr von Dorothea Markus.
Ausgerechnet das Leben des Galilei von Brecht zu inszenieren, mag in Zeiten von postfaktischer Klimawandelleugnung als guter Schachzug erscheinen. Wenn Rechtspopulisten gegen Wissenschaftler hetzen, scheint jenes Stück, das Brecht nach dem 9. November 1938 gegen die faktenfalsche Finsternis der Nazizeit zu schreiben begann, aktueller denn je. Auf Olaf Altmanns Bühne, ein tiefschwarz verbretterter, senkrechter Raum, senkt sich mahnend ein leuchtendes Riesenfernrohr herab. In seinem Lichtkegel liegt Burkhard Klausner als Galilei auf dem Boden. Ein resignierter Wissenschaftler, ein Verlorener. Doch immer wieder springt er fröhlich auf, um seinem Schüler Andrea die neue Welt zu erklären, in der der Mensch nicht mehr das Zentrum des Universums ist.
Aber wie kann die Sonne stillstehen? Ich sehe doch, dass die abends woanders hält als morgens.
Du siehst gar nichts, du glotzt nur. Glotzen ist nicht sehen. Also, das ist, der Stuhl ist die Erde, du sitzt drauf. Es hat immer geheißen, die Gestirne sind an einem kristallenen Gewölbe angehaftet, dass sie nicht runterfallen können. Jetzt haben wir Mut gefasst und lassen sie im Freien schweben. Das Weltall hat über Nacht seinen Mittelpunkt verloren.
Die Schauspielerin Lea Ruckpaul ist in blauem Punktepolunder, Blondschopf und kurzen Hosen ein niedlicher, aufrechter Schüler und bleibt später in langer Hose Galileis größter Verbündeter, um für die kopernikanische Welt sich zu kämpfen. Sie stellt den Menschen an den Rand und nicht mehr in den Mittelpunkt des Universums zum Preis der Einsamkeit und Sinnlehre. Wunderbar streicht und kratzt das Cello von Matthias Herrmann diese Stimmung herbei.
1610, 10. Januar, Galileo Galilei.
Geisterhaft aus dem Nichts auftauchend, defilieren dann Schüler, Gelehrte, Großherzoge, Kleriker nach und nach an Galilei vorbei, warnen, leugnen, beschwören und bedrohen ihn, von seiner Forschung abzulassen. Hinten auf der Bühne läuft sich in weißblonder Perücke und schwarzem Anzug bereits der Großinquisitor in Gestalt von Tabea Bettin warm, der Galilei schließlich mit Hilfe des Papstes aus dem Forschungsverkehr ziehen wird. Schön, wie die Gelehrten in Florenz in einem symbiotischen Grüppchen mit steifen Halskrausen zusammenstehen und als verknöcherte Clowns alles tun, um nicht ins Teleskop blicken zu müssen, auch wenn Lea Ruckpaul noch so flehentlich drauf deutet.
Ist es den Herren angenehm, mit einer Besichtigung dieser Sterne zu beginnen?
Ja, bitte.
Ich fürchte, mein Kind, das ist nicht so einfach. Herr Galilei, bevor wir Ihr berühmtes Rohr benutzen, möchten wir um das Vergnügen eines Disputs bitten. Thema: Sind solche Sterne nötig?
Eine Analogie zu heutiger Klimaleugnung wird von Regisseur Lars-Ole Walburg mit Brechts recht anstrengendem Theaterstück gar nicht gezogen. Sie bleibt im Auge des Betrachters. Leider ist Walburg nicht viel mehr eingefallen, als das Stück redlich nachzuerzählen. pittoresk untermalt von Live-Cello und Lichtwechseln, die scharfe Schattenrisse an die steilen Wände malen. Mal steppt Lea Ruckpaul als zweifelnder Mönch Brechts Regieanweisungen nach, mal rennt sie atemlos um die Bühne herum, die Sonnenumlaufbahn der Erde nach. Mal tanzt Janet Hylia Voss in Glitzerkleid als Galileis Tochter mit ihrem neuen Verlobten eine kleine Einlage, mal singt ein Balladensänger in Ballettkleid ein angestrengt warnendes Lied. Dennoch ist das Ganze ein stocksteifes Blasentheater, wirkt wie die Simulation eines großen Theaterabends. Klimakrisenleugner und Wissenschaftsgegner sind doof, aber wir guten Theaterzuschauer wissen das natürlich. Dabei würde in Zeiten des postfaktischen Populismus, der wissenschaftliche Erkenntnisse konsequent leugnet, doch so einiges Potenzial im Galilei-Grundthema liegen. Was wird aus einer Gesellschaft, in der Meinungen zuweilen ebenso viel gelten wie Fakten? Doch solche Fragen werden im doch recht öden Düsseldorfer Theaterabend leider nicht angerührt.
Das Leben des Galilei hatte in Düsseldorf Premiere, Dorothea Markus berichtete. Öde ist es in der thüringischen Stadt Gotha gerade überhaupt nicht, im Gegenteil. 5 Gemälde, die seit mehr als 4 Jahrzehnten als gestohlen und verschollen galten, sind durch die Erben der mutmaßlichen Kunstdiebe wieder aufgetaucht. Bilder von Hans Holbein, Jan Bruegel, Jan Liefens, aus den Werkstätten von Franz Hals und Antonis van Dyck. In den vergangenen Wochen wurde sehr diskret mit den Mandanten des vermittelnden Anwalts verhandelt. Die Bilder wurden einer aufwendigen Prüfung unterzogen. Und heute Vormittag, da wurde das Ergebnis der Öffentlichkeit präsentiert. Mein Kollege Stefan Koldehoff war dabei. Herr Koldehoff, die Bilder waren in Berlin auf ihre Echtheit geprüft worden. Deshalb war die dringlichste Frage bis heute Vormittag ja wohl die: Sind die Bilder echt oder sind sie es nicht?
Sie sind echt. Das war tatsächlich das, was auch als allererstes gesagt wurde, bevor es dann noch um ganz, ganz viele andere Punkte geht. Und das hat man im Rathgen-Institut unter anderem festgestellt anhand von alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen, aber auch von Röntgenaufnahmen, von denen man zwar geahnt, aber nicht gewusst hatte, dass die in den 60er Jahren tatsächlich schon angefertigt worden waren und die man bei den Recherchen jetzt, Small Wonder, im Röntgenmuseum in Remscheid-Lennep wiedergefunden hat.
Also bleiben keine Zweifel bezüglich der Herkunft der 5 Bilder?
Also jedenfalls nicht, dass es die 5 Bilder sind, die 1979 im Dezember in Gotha gestohlen worden sind. Aber man ist sich bei den Zuschreibungen nicht mehr ganz sicher. Beziehungsweise man ist sich eigentlich sicher, dass das Bruegel-Bild nicht gut genug für Bruegel ist und deswegen wahrscheinlich eher eine Kopie oder eine Werkstatt oder eine Schülerarbeit gewesen sein könnte. Dafür gibt es bei dem Männerporträt von Franz Hals, das so ein bisschen in Frage stand, jetzt eindeutig die Meinung, ja, es ist Franz Hals, auch der Holbein ist ein Holbein. Beim Van Dyck hatte man immer schon vermutet, und das hat sich jetzt bestätigt, dass es eine zeitgenössische Kopie ist. Also ja, es sind die Bilder, aber es sind nicht mehr genau die Bilder, als die sie damals gestohlen worden sind.
Na, jetzt hat man ja genügend Zeit, sich ihnen noch genauer und ausführlicher zu widmen. Die Bilder befinden sich ja, nehme ich an, noch in Berlin. Wie geht es jetzt weiter? Werden sie direkt nach Gotha reisen und dort vielleicht auch schon bald für die Öffentlichkeit zu sehen sein?
Der große Lastwagen einer Fachspedition stand vor der Tür des Gebäudes, in dem die Ernst von Siemens Kunststiftung diese Pressekonferenz heute veranstaltet hat, und direkt nach der PK werden sie dann gut bewacht, verladen und nach Gotha gebracht. Und dann gibt es eine erste kleine Ausstellung, so eine Welcome-Back-Ausstellung sozusagen. Und in 2 Jahren möchte man sich dann nochmal ganz umfassend der Gotha-Bildersammlung widmen.
Wir sollten noch kurz über dieses ungewöhnliche Happy End sprechen. Ungewöhnlich auch insofern, als die Verhandlungen ja wohl recht, ich sag mal, unkonventionell verliefen. Die Polizei wurde zum Beispiel nicht direkt über den Vorgang informiert. Weiß man etwas darüber, wie viel Geld die Mandanten für die Übergabe der Bilder haben wollen oder jetzt auch bekommen haben und wer das zahlt?
Also das war natürlich eine der ganz zentralen Fragen, und da ist man sehr offen mit umgegangen heute. Man hat gesagt, beziehungsweise Martin Hörnes, der Leiter der Ernst von Siemens Kunststiftung, wörtlich: Es geht kein Geld an Diebe, das wäre Hehlerei. Und dann kam aber auch wieder ein Aber: Es sind natürlich Kosten entstanden. Es sind Kosten entstanden für die Verhandlungen, für den Transport der Bilder, für Restaurierung, für Untersuchung. Das war eine Summe, die so ungefähr zwischen 30.000 und 50.000 Euro liegt. Die habe die Siemens Stiftung übernommen. Aber ansonsten weder ein verklausulierter Finderlohn noch irgendwelches Erpressergeld. Die Familie, bei der sich offenbar diese Bilder befunden haben, im Westen Deutschlands, spätestens ab Mitte der 1980er Jahre, die hatte ja ursprünglich eine enorme Summe, 5,25 Millionen, über einen Anwalt fordern lassen. Und davon ist man aber inzwischen abgerückt. Man hat den Anwalt inzwischen gewechselt und mit dem ist, und das war eben auch eine zentrale Nachricht heute, eine Übereinkunft getroffen worden, dass das Ganze damit zivilrechtlich erledigt ist. Es gibt wechselseitig keine Ansprüche mehr. Die Bilder gehen zurück nach Gotha. Also könnte man zumindest, was das Zivilrechtliche angeht, sagen, Friede, Freude, Eierkuchen.
Was waren denn überhaupt die Beweggründe dafür, die Gemälde nach so langer Zeit zurückgeben zu wollen? Ja, schlechtes Gewissen, oder?
Das ist alles nicht ganz klar. Also es sind ja verschiedene Geschichten erzählt worden, wie die überhaupt in den Westen gekommen seien. Da war ja mal von Stasi-Beteiligung die Rede, von einem Dissidenten, der freigekauft hätte werden müssen, dafür die Bilder als Sicherheit gegeben worden seien. Man weiß es alles nicht. Man weiß nur, dass es einen Erbfall in der Familie der vorherigen Besitzer gab. Und dieser Erbfall 2018, der hat wohl dazu geführt, dass man sich überlegt hat, jetzt müssen wir irgendeine Lösung finden. Und das ist heute geschehen. Aber es bleiben viele Fragen offen. Wann, wie sind die Bilder aus der DDR in die Bundesrepublik gekommen? Da ermittelt das Landeskriminalamt noch.
Die Thüringer Allgemeine, die sprach schon vor 2 Wochen von einem lang ersehnten Wunder von Gotha. Gab es in der jüngsten Zeit einen ähnlich gelungenen Scoop?
Nein, das ist völlig unvergleichlich und da hat auch wirklich niemand mehr mit gerechnet. Also es haben sich natürlich alle gefragt, wo sind die Bilder? Aber dass sie tatsächlich irgendwann mal und bis auf kleine Schrammen auch in einigermaßen gutem Zustand zurückkommen würden, da hat wirklich niemand mit rechnen können.
Stefan Kolderhoff berichtete über das kleine Wunder von Gotha, dessen Museum ist wieder um 5 vermisste Bilder reicher. Neuigkeiten gibt es auch in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn zu einem Werk, das im vergangenen Jahr in Italien wieder entdeckt worden ist.
Das Gemälde Bildnis einer Frau stammt nach Überzeugung von Experten tatsächlich von Gustav Klimt. Auf einer Pressekonferenz hieß es, Gutachter hätten die Echtheit bestätigt. Das Gemälde war 1997 aus einem Museum in Piacenza in Italien verschwunden, mutmaßlich gestohlen, es war nur der Rahmen zurückgelassen worden. Als Gärtner dann letztes Jahr Efeu von der Hofmauer des Museums entfernen wollten, fanden sie das Bild. Es lag in einem Müllsack verpackt in einem Hohlraum der Mauer, überwuchert von Efeu. Das Museum schätzt den Wert des Bildes auf zwischen 60 und 100 Millionen Euro. Klimt soll das Bild in einer Serie von Damenporträts zwischen 1916 und 1918 gemalt haben. Das Deutsche Museum in München soll noch in diesem Jahr eine Doppelspitze erhalten. Dem langjährigen Generaldirektor Wolfgang Heckel soll ein für die Finanzen zuständiger kaufmännischer Direktor zur Seite gestellt werden. Der Hintergrund ist die Sanierung des Hauses. Die Kosten dafür waren zuletzt explodiert, von geplanten 445 auf 745 Millionen Euro. Das Deutsche Museum in München ist mit rund 66.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche eins der größten Wissenschafts- und Technikmuseen der Welt. Fast 50 Jahre lang kümmerte sich Christopher Tolkien um das literarische Erbe seines Vaters J.R.R. Tolkien, Autor der Fantasy-Welterfolge Herr der Ringe und Der Hobbit. Jetzt ist Christopher Tolkien im Alter von 95 Jahren gestorben. Er war verantwortlich für die Bearbeitung und Herausgabe vieler Werke seines berühmten Vaters, unter anderem des Silmarillion von 1977. Außerdem zeichnete er viele der Originalkarten von Mittelerde. Mit dem Erfolg von Herr der Ringe konnte sich Tolkiens Sohn allerdings nicht anfreunden. In einem Zeitungsinterview sagte er, Zitat, »Die Kommerzialisierung hat die ästhetische und philosophische Wirkung der Schöpfung auf ein Nichts reduziert.« Der Hornist Barry Tuckwell war das hier in einer Aufnahme mit dem London Symphony Orchestra. Tuckwell ist gestern im Alter von 88 Jahren gestorben. Das Melbourne Symphony Orchestra bezeichnete Tuckwell auf Twitter als einen der größten Exporte Australiens auf dem Gebiet der klassischen Musik im 20. Jahrhundert. Tuckwell hatte als 15-Jähriger beim Melbourne Symphony Orchestra seine Karriere begonnen, nachdem er sich als 13-Jähriger für das Horn als Instrument entschieden hatte. Danach spielte er unter anderem beim Sydney Symphony Orchestra, beim Scottish National Orchestra und eben beim London Symphony Orchestra, also dem Orchester, mit dem wir ihn eben gehört haben und bei dem er 13 Jahre lang Solohornist war. Tocqueville war auch als Dirigent tätig und verfasste mehrere Bücher über das Hornspiel.
Anna Kohn. Und das war Kultur heute. Die Bundesregierung hat die US-Drohung mit Zöllen gegen Europa bestätigt. Eins der Themen in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Hier am Mikrofon war Antje Allroggen. Noch einen guten Abend. Musik.